Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fakebusters oder eure tägliche Information von Kurier to Hear. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Und jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, hochverehrtes Publikum an den Geräten. Das sagt man auch nicht mehr so, nicht? Muss man sagen, an den Apps. Liebe Apperinnen und liebe Apper, wir begrüßen Sie herzlich bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie Omar Sasam.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Klaus Eckel.
Schönen guten Abend aus Niederösterreich.
Und wie immer wünsche ich einen fantastischen Nachmittag live aus New York.
Ja, lassen Sie sich heute gleich von uns veräppeln, würde ich sagen, oder?
Veräppeln.
Veräppeln, ist auch schön.
Man es deshalb App genannt hat, weil es von veräppeln kommt. Ich habe auf meinem Handy 800 Apps, verwende zwei, Pornhub und den Rechner.
Nein, Entschuldigung, muss ich unterbrechen, Pornhub gibt es nicht als App.
Rechner gibt es als App?
Das weiß ich natürlich nicht, weil ich mache ja nur Witze.
Mir hat ein Freund erzählt, dass es das nicht als App gibt. Ja, wunderbar.
Wie geht es euch?
Ja, ich bin jetzt unter zwei Geimpften und mir wurde ja heute ein Impftermin angeboten, damit ich zu euch aufschließen kann. Das freut mich sehr. Ich habe zumindest einen Termin einmal bekommen. Ja? Also ich kann euch auch bald persönlich treffen, was mich schon freut.
Club der Geimpften. Sehr gut, da freuen wir. Da freuen wir uns sehr. Ja. Ein Hoch auf die Geimpften. Absolut, überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, dass wir heute leider Gottes, an einem Thema nicht vorbeikommen können in diesem Podcast. Wir müssen über unseren Bundesbeschuldigten reden.
Der Pepe.
Der Bundesbeschuldigte Sebastian Kurz. Der erste Bundeskanzler Österreichs überhaupt, gegen den, der als Beschuldigter geführt wird in einem Verfahren, das vielleicht eingeleitet wird. Es ist noch kein Verfahren, ja, aber es wird vielleicht ganz eingeleitet.
Das stimmt, aber der Faymann hat das auch erlebt. Da muss ich mich gleich in die Faymann wurde, da ist auch ein, war auch ein laufendes Verfahren wegen den Anzeigen, wegen den also er ist nicht der Einzige. Faymann wurde auch mal angeklagt, ja, also soweit.
Habt ihr sowas wie ein Gefühl von Überraschung verspürt?
Ja.
Wirklich?
Dass er nicht zurückgetreten ist. Ich glaube, Sebastian Kurz tritt deshalb nicht zurück, weil er Angst hat, dass die Lücke, die er hinterlässt, ihn vollkommen ersetzt. Und falls er zuhört, lieber Sebastian Kurz, lieber Bundesbeschuldigter, falls Sie zuhören, Herr Bundeskanzler, trösten Sie sich. Die Lücke, die Sie hinterlassen, ersetzt Sie vollkommen. Ich glaube ja sogar, dass die Lücke viel, viel kompetenter ist als er.
Also eigentlich ein Kurzschluss.
Ein Kurzschluss, ja.
Vielleicht ist es interessant, dass ja im Moment etliche Türkise im Moment irgendwie mit dem Gericht in Berührung kommen, oder? Ich meine, es ist ja nicht nur der Kurz, auch der Blümel, Löger, Katz Kremser, Thomas Schmidt. Also ich habe mir schon gedacht, man könnte sie dann nennen der schwarze Block. Der schwarze Block ist türkis jetzt und die haben alle, also im Prinzip muss man eines sagen, die Türkisen schaffen bei der Staatsanwaltschaft Arbeitsplätze. Und das ist ja, sie haben ja immer gesagt.
Das haben sie versprochen.
Wir haben versprochen, wir schaffen Arbeitsplätze und vor Gericht ist ihnen definitiv gelungen.
Da gibt es jetzt haufenweise zu tun. Du, ihr seid ja politisch wesentlich gebildeter als ich. Was habt ihr mitbekommen, diese Wahrheitspflicht? Ich habe gehört, die Wahrheitspflicht, was Sobotkas Vorschlag soll abgeschafft werden?
Ja, es ging unserem lieben Parlamentspräsidenten, ging es darum, dass man im Untersuchungsausschuss sich entschließen kann. Also man kann sagen, das beantworte ich nicht, weil da belaste ich mich, was meiner Meinung nach ein Eingeständnis ist. Ne? Haben Sie eine illegale Spende angenommen, ja oder nein? Diese Frage beantworte ich nicht wahrheitsgemäß, weil sonst belaste ich mich. Also ja. Ne?
Das kennt man ja aus dem Zeugenstand, oder? Aus dem Zeugenstand erkenne ich das auch. Sie müssen, also zumindest aus den Filmen, Sie müssen Sie können die Aussage verweigern, wenn Sie sich damit selbst belasten.
Ja, genau.
Und das Gleiche soll jetzt für den Untersuchungsausschuss gelten.
Ja. Dass du lügen darfst. Da brauche ich keinen Untersuchungsausschuss.
Richtig.
Da kann ich einfach sagen, es soll jeder aus Grimms Märchen ein Kapitel schicken.
Was ist der Inhalt eines Untersuchungsausschusses, in dem keine Wahrheitspflicht existiert? Wieso darf eine solche Diskussion überhaupt aufkommen? Und wieso muss sie so weit überschwappen, dass sogar wir uns oder ich mir zumindest diese Frage stellen muss? Ich weiß es nicht.
Was ist deine Theorie, Klaus? Ich glaube, dass einfach Sobotka abgestellt ist, um zu verhindern, dass die Wahrheit rauskommt. Ob was gespendet wurde, nichts gespendet wurde. Natürlich haben sich das vorher ausgemacht. Ich meine, jetzt ganz ehrlich, wir machen das ja auch so, ne? Wir machen ja auch Casting und wissen vorher schon, wenn wir nehmen, dass wir halt ein Casting machen.
Ja, das ist ja auch nicht das Problem. Erstens beim Sobotka muss man sagen, ja, ich meine, der ist ja meiner Meinung nach, den nehme ich ja überhaupt nicht ernst, nachdem der wirklich bis zur Unterhose alles von Novomatic sich sponsern hat lassen. Also für, ich nenne ihn ja nur noch den zweiarmigen Banditen.
Wundermatic.
Den kann ich einfach nicht mehr ernst nehmen. Ja. Aber es geht irgendwie, das ist ja wirklich interessant, was du gesagt hast. Wir haben eigentlich diese politische Besetzung, hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich glaube, seitdem ich auf der Welt bin, höre ich nur, ich glaube sogar der Schrankenöffner beim Parlament wird politisch besetzt. Er ist 3 Jahre roter und 3 Jahre schwarzer. Also es geht wirklich bis zur Klofrau, muss der Parteibuch sagen. Das Einzige, was mich halt wirklich ärgert, und das muss ich zugeben, das ärgert mich massiv, ist, dass das so getan wird, der neue Weg, und wir verabschieden uns von diesen Machenschaften. Und es gibt dann noch dieses, wir zahlen ja auch noch eine Kommission, eine Objektivierungskommission, und wir haben dann ein riesen Ausschreibungsverfahren und so weiter. Ja. Das passiert alles, das kostet alles Steuergeld, und in Wahrheit ist das schon lange entschieden, und wir werden heute währenddessen schön verarscht. Und ich habe ein Recht darauf, ein Staatsbürgerrecht, dass ich, wenn ich verarscht wäre, dann zumindest auf einem gewissen Niveau. Also das war Unterniveau. Also ich
dann hätte ich einen Satz für dich. Bald wird jeder jemanden kennen, der im Untersuchungsausschuss die Wahrheit gesagt hat.
Gelogen hat, nicht die Wahrheit gesagt.
Ich glaube, also dann kriegst du überhaupt, da kriegst du überhaupt ein Problem, wenn du einmal die Wahrheit da sagst. Man weiß es nicht. Trotzdem, eine Frage, die ich euch stellen möchte, ist ja folgende. Ja. Alle, ich weiß, dieses Kurz-Bashing, ist ja, das liegt auf der Hand.
Aber es ist doch kein Bashing, es ist doch ein kritisches Hinterfragen. Was ist denn kein Bashing?
Nein, aber entschuldige. Kurzbashing stimmt nicht, hast du völlig recht, aber diese Kurzwitze liegen auf der Hand. Auf der anderen Seite denke ich mir halt die ganze Zeit, was ist der Wunsch der Kurzgegner, ist eigentlich, dass er zurücktritt. Was wäre, wenn er zurücktritt? Dann kommen Neuwahlen, kommen ganz sicher Neuwahlen. Diese Neuwahlen, und da könnte man mal lang drüber diskutieren, über das österreichische Volk. Man weiß jetzt, egal welche Zeitung, an seine Umfragewerte liegen irgendwo zwischen 33% und 38%, egal ob sie für ihn sind, die Zeitungen, oder gegen ihn. Das heißt, er wäre auf alle Fälle Nummer 1, man weiß, die FPÖ ist schon wieder zwischen 15% und 20%, die Grünen stürzen ab, da wandern ein paar Leute zu den Neos, die SPÖ, die sucht sie eh schon seit vielen Jahren ihre Selbstfindung und muss hoffen, dass sie ins Parlament einziehen darf, und wen haben wir noch, sonst haben wir niemanden. So, was kommt dann raus? Am Schluss kommt raus, es gibt eine schwarz-türkise Mehrheit, die werden wieder sagen, aus großer Not, wir würden uns eh gerne Alternativen, aber es gibt ja niemanden anderen, kommen die zusammen.
Schwarz-türkise Mehrheit.
Ich bin gleich fertig, die Führer übernimmt der Heimbuchner, der war eh schon drauf, weil der Hofer Dorfnehmer darf aber wieder den Infrastrukturminister spielen, und den Kickl werden wir vielleicht im schlimmsten Fall wieder mal als Innenminister durchwinken. Der wird dann auf eine Corona-Demo gehen und sich vom eigenen Pferd verhaften lassen. Und das ist, aber in Wahrheit, ich sehe, das war jetzt die Überspitzung am Schluss, aber die Wahrheit ist, ich kann persönlich nicht hoffen, ich persönlich, das meine ich ganz im Ernst, hoffe nicht, dass Kurz jetzt stürzt. Ich will das nicht, weil ich sehe dieses Szenario als sehr bedenklich. Weil ich freue mich, ehrlich gesagt, dass jetzt ein bisschen Umweltpolitik kommt. Ich finde das gut, dass dieses 1-2-3-Ticket kommt. Ich finde das sehr gut. Ich bin gut, dass es keine weitere Landebahn am Wiener Flughafen gibt. Das sind lauter, es gibt viele Projekte, die ich sehr begrüßenswert finde, und die fallen alle weg, wenn wir jetzt, wenn das passiert, was viele hoffen, glaube ich, langfristig. Und die zweite große Frage, und die ist eine Frage an euch, die ich gerne stellen würde, wenn es alles so verwerflich ist, was Sebastian Kurz gemacht hat, warum hat er trotzdem dann Umfragewerte, die sich andere Bundeskanzler europaweit wünschen würden? Also sind unsere Leute besonders blöd, oder halten sie es für besonders unwichtig? Das ist jetzt eine Frage, die ich an euch zwei richte.
Es ist ein Spiel, das wir schon aus den Kindergarten-Tagen kennen. Wenn sich Sebastian Kurz entscheidet, immer die Wahrheit zu sagen, könnte es sein, dass die Wahrheit ihn dazu führt, dass er verpflichtet wird, zurückzutreten. Das heißt, das ist dann das Erwachsene oder zumindest Sebastian Kurz Form von Pflicht oder Wahrheit.
Mhm. Ja, ich glaube, zwei Sachen kann ich aus meiner Meinung, zwei Dinge. Das eine ist, die Leute sind nicht so blöd, die ihn wählen und die ihn gut finden, überhaupt nicht, sondern sie fallen einfach auf die perfekte, also ich habe das ZIP2-Interview gesehen von Sebastian Kurz, es war ein bisschen schlecht gespürt, er war ein bisschen nervös, er hat brav auswendig gelernt, wie man rhetorisch...
Gelesen, oder?
Hat auch viel gelesen. Teilweise auch was vorgelesen, aber er hat das brav gelernt, wie man rhetorisch jetzt die Sache zu seinem Vorteil wieder einmal umdreht. Es ist ja großartig zu sagen, wenn man mir vorwirft, du hast einen Geldkoffer gestohlen. Nee, du hast einen Geldkoffer gestohlen und du hast nicht die Wahrheit gesagt, dass du den Geldkoffer stiehlst.
Warte, ich sag das jetzt einmal. Nia, du hast einen Geldkoffer gestohlen und du hast nicht die Wahrheit gesagt.
Weißt du, und seit ich Simple-Chef wurde, geht es nur darum, Nia Warani muss weg. Es gibt kein Naturgesetz, dass der Karl Farkas ewig Simple-Chef ist. Das heißt, er hat eine perfekte Rhetorik, die hat er natürlich, das kann er natürlich selber nicht, das hat man gemerkt, das hat er brav runtergelesen. Ich würde immer so, bei einem Casting würde ich ihn noch nicht nehmen, würde ich sagen, tun Sie noch ein bisschen üben und dann kann man sie besetzen.
Tun Sie noch ein bisschen üben, darf ich das aufschreiben als Titel?
Als Titel. Ja, als Find Titel, tun Sie noch, Herr Kurz, tun Sie noch ein bisschen üben. Aber, es ist eine perfekte Rhetorik. Selbst ich bin da gesessen und habe mir gedacht, ja, naja, da hat er recht. Es gibt wirklich kein Natur. Ich habe alles vergessen, worum es geht, weil ich plötzlich der Satz, es gibt kein Naturgesetz, dass ein Sozialdemokrat Bundeskanzler ist. Naja, ja, wo kommen wir da hin? Ja, Diktatur, rote Diktatur haben wir. Und das kann er einfach sehr gut. Also er nicht, aber die Leute, die ihn beraten, können das. Er kann, glaube ich, das halbwegs gut exekutieren. Er ist eh in letzter Zeit sehr nervös oft und sagt halt immer wieder dieselben Sachen. Und deshalb, also selbst ich bin da gesessen, habe mir das angeschaut und mir gedacht, super, rhetorisch perfekt, großartig. Und das ist der Effekt, der entsteht. Da denkst du dann, ja, naja, das hat er gut gesagt. Mhm. Weil das ja die Rhetorik, Cicero hat das erfunden.
Ja, aber Cicero hat das erfunden. Da muss ich trotzdem nachfragen. Also wir drei sind halt so genial und erkennen das.
Das erkennen viele. Das erkennen sehr viele, aber
35% der Österreicher, mehr als ein Drittel der Österreicher erkennen das anscheinend nicht.
Also ich glaube, das von 35%, die ihn vielleicht jetzt noch wählen würden, von diesen 35% vielleicht die Hälfte das nicht erkennt oder ein Viertel, dann gibt's noch einmal eine Hälfte, die das bewusst in Kauf nehmen, das sind ja ÖVP-Wähler. Also jetzt dreht's einmal die Sache um. Es würde das jemand sagen, den wir super finden, dann würde man auch sagen, okay, jetzt hat er zwar einen rhetorischen Trick gemacht, aber ist ja wurscht. Also die sind ja a priori ÖVP-Wähler. Nein, die FPÖ-Wähler hat vielleicht eh schon verloren.
Aber was mich so wahnsinnig macht, das ist die Technik des Reframing. Du nimmst etwas und drehst es um und hältst den Sprachfluss in einer schönen Form. Und was meiner Ansicht nach passiert, etwas rein von der Form betrachtet, ist, dass der Inhalt wesentlich weniger wert ist als die Art und die Form, in der es erzählt ist.
Es war null Inhalt in dem Interview.
Es gibt keinen Inhalt, aber wenn die Form und der Duktus und der Sprachduktus ein schöner ist, dann genügt das. Sebastian, das ist das, wovon ich mich auch blenden lasse, natürlich. Ja.
Sebastian Kurz ist das Musical unter den Politikern.
Schön. Glaubst du, wird es einmal ein Musical geben im Theater an der Wien, das Sebastian heißt?
Aber die große Frage, ist er mehr Elisabeth oder mehr das Phantom der Oper?
Tanz der Vampire.
Tanz der Vampire, ja, das ist die... Das ist eine große Frage. Ich glaube halt natürlich, er hat was, ich finde, dass der liebe geschätzte Kollege Witasek einmal in irgendeinem Podcast, in einem Interview das sehr richtig erkannt hat. Er hat etwas wie das Königshaus, also wie sowas Königliches hat er. Die Leute haben ihn irgendwie jetzt gewählt und er ist wie ein Prinz, den man einfach so aus Folkloregründen sowieso aufrechterhält. Man verzeiht ihm auch viel. Das spanische Königshaus verzeiht ja ihrem Prinzen und Königen auch alles Mögliche, ja. Die können korrupt sein, die können ihre Frauen betrügen, die können irgendwelche unehrlichen Kinder zeugen. Es ist völlig wurscht, sie haben hohe Wertschätzung und ich fürchte ein bisschen, so ist es bald beim Sebastian Kurz. Und der hat irgendwas, dass die Leute ihm alles verzeihen. Er ist eigentlich der Günther Leiner der Innenpolitik. Dem Günther Leiner verzeihe ich auch alles. Und dem Sebastian Kurz verzeihen relativ viele Menschen alles. Und das, wo ich schon einen Einwand habe gegen dein Argument, ist, die ÖVP-Wähler sind auch sehr volatil. Die ÖVP war ja schon bei 13-14% Umfragewerten vor dem Kurzeinstieg. Deswegen haben sie auf den Kurz hochgehievt. Auch die ÖVP-Wähler würden gehen.
Aber Entschuldige, wir sind bei 38, da sind wir bei 13, 14 ja fast schon bei der Hälfte. Also das stimmt jetzt nicht ganz natürlich, aber na, das ist ja schon ein Drittel, ne? Also ein Drittel ist einmal auf jeden Fall dafür, egal was er macht. Und wenn er ins Parlament auf den Sobotka einen Krapfen kackt, sagen die auch noch, ja, warum nicht?
Aber du können rausfliegen aus dem Parlament. Das ist in Italien knapp passiert. Das kann in Spanien, haben die Sozialisten einiges dafür getan, dass die fast rausgeflogen wären schon einmal. Also das ist nicht so unwahrscheinlich heutzutage. Die Leute fallen nicht mehr auf so Großparteienschmähs rein. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viele Stammwähler, wie man glaubt. Halte ich überschätzt.
Aber kommen wir zu einem weiteren Thema noch kurz, bevor wir zum Hauptthema kommen. Wie aufgeregt seid ihr, weil wir uns jetzt frei bewegen dürfen, in freier Wildbahn wieder anstecken dürfen? Jetzt müssen wir uns nicht mehr zu Hause bei den Verwandten anstecken, jetzt dürfen wir uns auch wieder im Gasthaus bei anderen Leuten anstecken.
Du, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin richtig aufgeregt. Ich habe, wenn heute ist eigentlich Montag, wir zeichnen am Montag auf, am Dienstag hören es die Leute, ich habe morgen in Mödling meinen ersten Auftritt seit, wie lang spielen wir nicht mehr? Seit einem halben Jahr. Ich bin irre aufgeregt, ich habe mir das Programm angehört, ich lerne meinen eigenen Text. Und,
gut, mit deinem Programm wäre ich auch sehr aufgeregt.
Du bist immer aufgeregt.
Ich hoffe, es schaut keiner von den Möllinger Zuschauern jetzt gerade zu, wenn du so kritisch mit deinem eigenen Programm.
Ich bin nicht kritisch, ich freue mich drauf und ich bin, also natürlich denke ich mir, wie empfange ich die Leute, aber ich freue mich vor allem auf den Moment, auf die Bühne zu kommen und den Leuten in die Augen schauen zu können. Also ich bin echt freudig aufgeregt.
Die Augen ist ja auch das Einzige, was du sehen wirst, weil sonst ist alles maskiert. Also es ist ja nicht so, dass du mehr sehen darfst. Ja. Ich freue mich auch sehr.
Aber wie würdet ihr reagieren, wenn ihr bei einem im Publikum mehr als die Augen seht, nämlich das ganze Gesicht? Was machst du dann?
Ja, gar nichts.
Entweder eine Eigenverantwortung.
Einen Helm aufsetzen? Was?
Ja, Eigenverantwortung. Weiß ich gar nicht. Da würde ihn wahrscheinlich keiner reinlassen, oder? Ja.
Nee, aber auf der Bühne machst du gar nichts. Du machst ja auf der Bühne auch nichts, wenn jemand furzt oder so, weiß man nicht. Also, was soll ich jetzt sagen?
Kommt drauf an.
Würdest du von der Bühne runter sagen, hey, sie haben keine Maske auf? Ich nicht. Ich würde einfach weiterspielen.
Ja.
Aber das Interessante ist, dass ich am Donnerstag alles offen habe. Ich brauche ab Donnerstag eine komplett neue Ausrede, warum ich nicht ins Fitnesscenter gehe.
Fitnesscenter,
ja,
Wirtshaus, Museum.
Das Wirtshaus fällt mir leicht, aber es gibt viele Sachen, wo ich mir denke, jetzt kann ich nicht mehr sagen, ja, es hat leider zu. Das heißt, uns fällt natürlich auch eine Ausrede weg. Und ich warte auf diese Inkubationszeit, bis wir sagen, Herrst, es war nicht alles schlecht unter dem ersten Lockdown. Ich frage mich, wie lange das dauert, bis wir die Corona-Zeit vermissen werden.
Womit wir schon beim Hauptthema des heutigen Podcasts wären. Ich habe die Frage gestellt, letzte Woche, das haben wir uns für diese Woche jetzt aufgehoben. Man sagt ja, dass Fleiß, die Anständigen und Fleißigen, der Fleiß ist ja in unserer Gesellschaft immer so eine Tugend. Man muss fleißig sein, damit man es zu was bringt. Und ich frage mich mittlerweile, ob Fleiß nicht eher ein Laster ist, weil es eigentlich verheerende Folgen hat, wie viele andere Laster. Es führt zum Burnout, du machst dich selber fertig durch den Fleiß. Und unser Fleiß, weil wir so viel arbeiten, uns die Arbeit mit nach Hause nehmen und so viel Auto fahren und herumfliegen und ganz fleißig sind, zerstören wir auch die Umwelt damit. Also ist Fleiß nicht eher ein Laster und etwas Negatives?
Ja, Herr Professor, ich weiß, dass Anatomie das Prüfungsfach heute gewesen wäre, aber wissen Sie, es ist so schlecht für die Umwelt. Geben Sie mir einen Einser, bitte.
Ja! Nein, stimmt nicht. Fleiß ist kein Laster.
Es kommt drauf an, wofür den Fleiß? Also wenn du den Fleiß in Wissen, in die Wissenschaft investierst, nein, glaube ich nicht. Warum soll es dann ein Laster werden? Warum soll das dann
was ist denn Fleiß eigentlich? Fleiß ist, dass man so viel macht, dass man fertig ist. Ne? Es ist nicht generell vernünftiger zu sagen, ja, ich weiß, es geht jetzt um das größte Problem der Menschheit, nämlich ich muss jetzt klären, was ein schwarzes Loch ist als Wissenschaftler. Aber jetzt lege ich mir mal kurz hin und denke ein bisschen nach.
Man könnte sich auch fragen, was ist das Gegenteil von Fleiß? Das ist dann Prokrastination.
Nein, die Trägheit. Und ja, ich möchte ganz anders einmal diese Frage beantworten. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, wenn der Mensch noch nicht erzogen ist, also das Kind noch nicht fertig erzogen, wohin strebt er? Und da möchte ich kurz auf Kinderserien verweisen. Bei Kinderserien, die Identifikationsfiguren von vielen Kindern sind eher Figuren, die faul sind. Also der faule Willi bei der Biene Meier, den lieben die meisten Kinder.
Ja, fantastisch.
Der ist fantastisch. Der Snorre bei Wiki, das ist die faule Sau da am Schiff, die eigentlich überhaupt nichts zusammenbringt. Hohe Identifikation. Jetzt bei Ice Age vom großartig gesprochenen Otto, sieht das Faultier, ja, was nichts auf die Reihe kriegt. Kinder lieben eigentlich faule Comicsfiguren und das sind Helden und müssen irgendwann aber damit leben, dass wir ihnen dann die Biene Meier vorstellen, diese Fleißigen, aber das wollen sie eigentlich gar nicht. Die hat viel weniger Charme, haben diese fleißigen Figuren, als die faulen. Also im Prinzip genetisch uns im Programm, das ist jetzt eigentlich keine Wissenschaftstheorie, aber ich lehne mich da aus dem Fenster, ist, dass in uns prinzipiell jemand, der ein bisschen gelassen ist, entspannt, warten wir mal, schauen wir mal, ja, ich lasse die anderen für mich arbeiten, hohe Sympathiewerte haben. Hingegen der Streber, man muss ja auch in der Schule sagen, mit dem Streber war halt niemand befreundet. Ich habe das schon einmal in einem Podcast, glaube ich, erzählt, ich habe einmal ein bisschen bessere Noten gehabt und habe gemerkt, da habe ich weniger Freunde gehabt, dann habe ich viele Gefährdungen gehabt und mein Freundeskreis war unvorstellbar groß. Und das ist jetzt in mir verankert. Das heißt, wenn ich
weniger Zeit habe, weil du einfach mehr Zeit mit deinen Freunden verbracht hast und dich nichts mehr gelernt hast.
Ja, genau. Aber für mich ist die Konditionierung jetzt im Kopf, bringe ich wenig Leistung, habe ich ein tolles Sozialleben. Bringe ich viel Leistung, bin ich einsam.
Aber wo ändert sich das, dass man die Helden nicht mehr als die Faulen sieht? Ich stelle mir jetzt nämlich gerade vor Knight Rider und David Hasselhoff alias Michael Knight in Faul. Turbo Boost, ja, Michael.
Der furchtbare Kinderserien wie Doogie Howser, wir dürfen das nicht vergessen, der schon mit 12 fertiger Arzt war, ja, oder dann so Helden aus der Seriengeschichte, auch MacGyver, ja, der bastelt immer, was ist so fleißig. Eigentlich richtig sympathisch waren die nie. Sympathisch waren immer die ein bisschen durchs Leben gestolpert sind.
Und der MacGyver war doch nicht sympathisch. Entschuldige, das kann ich nicht so stehen lassen.
Doch, MacGyver ist genial.
Kein Streber.
Doch.
Hallo, mit der Frisur kann man kein Streber sein.
Pippi Langstrumpf, eine anarchische, faule Figur. Faul war sie nicht, aber sie hat einfach nur das gemacht, was sie intrinsisch verspürt. Da hat sie mal ein Pferd hochgehoben. Aber das hat sie nicht gemacht, weil sie irgendwer von der Leistungsgesellschaft von ihr verlangt hat, sondern weil sie drauf losgekommen hat, so wie wir alle einmal täglich ein Pferd hochstemmen. Ja?
Aber das ist es ja, man sollte so leben wie Pippi Langstrumpf. Man braucht ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Also ich glaube auch, dass natürlich...
Aus der Region.
Alles natürlich aus der Region. Pferd aus der Region.
Ein paar Haus aus der Region, ein Pferd aus der Region.
Wie Langstrumpf geschaut hat, hat man richtig gerochen, wie es bei ihr riecht. Das war die erste Form von Geruchsfernsehen. Das ist.
Aber und wer mochte Annika? Wer mochte diese Nachbarsfreunde
von niemand?
Niemand. Nein. Unsympathische Eltern haben mir gesagt, na, das sind tolle Kinder. Aber die wollten niemand sehen. Ich glaube natürlich, mit Faulheit bist du. Vielleicht sollte man es dem Kurz sagen, mit Faulheit ist man der Kanzler der Herzen.
Nein, ich glaube, das glaube ich nicht. Also ich glaube, Faulheit, da gebe ich dir nicht recht, Klaus, Faulheit ist nicht, was den Sympathieträger ausmacht. Sympathie bekommst du dann, wenn du Schwächen hast, wenn du normal bist und dann aber in einem Film, stell dir vor, wie langweilig ist es, wenn der Schwache schwach bleibt. Das ist ja fad. Wo ist das Interessante? Interessant ist es, wenn der Schwache seine Schwächen hat und einen Weg findet, den jeder Schwache finden könnte. Und dann in seiner kleinen, besonderen Art stark wird.
Aber ich glaube ja, du bist ja nicht... Faul ist ein zu negatives Wort.
Ja.
Ich glaube, das Spektrum geht von fleißig bis Faulheit. Also bis Trägheit. Und ich glaube, dazwischen muss es wirklich sein, ja. Natürlich, wenn du komplett träge und komplett faul bist, ist auch nicht gut fürs Leben. Aber ich glaube, dass wir sind ja auf der Skala ganz auf der Seite des Fleißes. Wir sind ja teilweise schon über die Skala hinweg. Wir wollen ja immer mehr und immer schneller. Und jetzt hat uns dieser Lockdown so herrlich gebremst. Und ein bisschen besteht die Gefahr, dass wir jetzt nach dieser Bremsung noch viel mehr beschleunigen, also dass wir noch viel mehr fliegen, viel mehr auf Urlaub fahren, viel mehr arbeiten, jeden Tag fortgehen. Und spätestens Mitte Juni fallen alle mit einem Burnout um, weil sie alles gleichzeitig machen wollen. Ja, weil sie gleichzeitig Geld verdienen wollen und Party machen und auf Urlaub fahren. Statt dass wir jetzt einmal sagen, Moment, denken wir doch darüber nach, ob wir diesen Fleiß in unserer Gesellschaft überhaupt brauchen. Natürlich muss sich der Tollpatschige ist ja nicht faul, das ist wieder was anderes. Der Tollpatschige ist ja der faule Willi ist nicht tollpatschig. Der faule Willi sitzt halt gern und wartet auf seine Bollenklößchen, verstehst du? Und Recht hat er.
Ich meine doch die Mohnblumenwiese. Das ist ein großer Satz. Das ist so, ja. Ich finde dieses Nihilistische vom, ich finde ja fauler Willi, ich schaue es mir jetzt noch immer gerne mit den Kindern an, weil er hat so eine, er ist so zufrieden mit dem Sein. Das, was der Buddhismus lang predigt, mit vielen Büchern, ja, aber ja. Ohne was zu wissen über den Buddhismus. Das ist ja so schön. Der ist ja zu voll zum Lesen, deswegen weiß er nichts vom Buddhismus. Er spürt
ihn. Ein Sum-Buddhist.
Und ich behaupte noch immer ein großes Lob der Faule. Der Faule wäre ja zum Beispiel auch, es gibt ja keinen ein fauler Mörder wäre ja super. Man hat den Plan lang im Kopf, ja, den möchte ich umbringen, aber er ist dann zu faul bei der Durchführung. Ein fauler Kriegsherr würde sagt, ja, ich habe einen tollen Plan, da reinzumarschieren, aber würde es nicht so machen, weil er wäre zu träge. Aus Faulheit passiert ja zum Beispiel aus Aktivität im Gegenzug, passiert ja auch in der Literatur viel. Zum Beispiel Romeo und Julia am Schluss, ne? Da hat er sich ja umgebracht, weil er geglaubt hat, die Julia, du weißt das besser, also das,
Er hat geglaubt, sie ist schon da, ja.
Genau. Und hätte er nichts gemacht, wäre er nicht aktiv geworden.
Hätte er sich gesagt, jetzt ist sie eh schon tot, ich gehe mal ein Glas Wein trinken.
Ja, genau.
Und bring mich dann in Ruhe um. Wäre das glücklich ausgegangen.
Dann wäre alles gut gewesen. Darf ich euch trotzdem fragen, was glaubt ihr, macht einen Erwachsenen zu dem, was ihr faul definiert? Weil ich finde ja, faule Kinder gibt's quasi nicht. Zumindest im Kleinkindesalter haben Kinder diesen natürlichen Antrieb. Ich habe mich öfter gefragt, was macht Menschen oder was bringt Menschen dazu, dass sie träge werden? Und ich habe zwei Gedanken. Das eine ist, die Funktionsweise des Gehirns ist ja die, dass wir immer einen Weg, einen Ausweg sehen. Und ich glaube, wenn wir als Erwachsene, ich versuche das auch in der Erziehung meiner Kinder mit zu berücksichtigen, zu oft ihnen zeigen, was alles nicht geht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, dass der Fokus des Gehirns auf den Hürden, auf den Barrikaden, die wir ihnen quasi dadurch in den Weg legen, dass wir sie darauf aufmerksam machen, ist. Und ich glaube, viel schöner ist es oder viel weniger bringst du dein Kind dazu, träge zu werden, indem du ihm den Weg zeigst. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass deswegen Faulheit ja nicht per se angeboren ist. Ich kenne kein Kind, das den Tag damit beginnt, das sagt, ich mag nicht. Kinder stehen früh auf und wollen spät schlafen gehen, weil sie immer was zu tun haben.
Ja, aber wir haben dieses Problem, haben wir ja nicht. Wir haben ja nicht das Problem, wir haben ja Kinder mit ADHS, oder wie das heißt, FKK, oder wie das heißt.
ADHS. Ich bin mir gar nicht sicher, ich bin mir gar nicht sicher, wie groß die Zahl der ADHS-Kinder wirklich ADHS hat und was ADHS genau ist. Ich habe sogar gehört, das wäre eine spannende Frage ans Publikum, habt ihr das auch gehört, gelesen, dass der Entdecker, der Defineur von ADHS kurz vor seinem Tod nochmal zurückgezogen hat, seine Meinung gesagt hat, er ist sich gar nicht so sicher, ob das so stimmt. Da freue ich mich. Ich meine,
wenn man alle Kinder, die ein bisschen lebhaft sind, wenn man denen irgendwelche Medikamente gibt, dass sie ruhiger werden, wenn man das früher schon gemacht hätte, Mozart hätte nicht eine Symphonie komponiert, ne? Wahrscheinlich.
Es gab einmal im Psychologie heute Magazin so einen ADHS-Test für Erwachsene und den habe ich ausgefüllt und ich hatte von 198 Punkte. Also ich habe das, es gibt ja ADHS auch unter Erwachsenen.
Klaus, du hast auch beim Elchtest ADHS.
Ich frage mich, wo ich die zwei Punkte verloren habe, ganz ehrlich. Da war ich wahrscheinlich so hyperaktiv, dass ich was Falsches angekreuzt habe. Aber keine Ahnung. Ich wollte noch etwas trotzdem prinzipiell sofort sagen, wir streben im wenn man sich anschaut, unsere Technologisierung, streben wir ja wirklich eigentlich an, nur mehr faul zu werden. Wir lagern ja wahnsinnig viel. Ich habe ja in meinem Programm an dieser Stelle gehabt, irgendwann im Garten fährt das Rasenmäher-Roboter, auf meinem Boden der Staubsauger-Roboter, dann gibt es jetzt schon Fensterputzroboter auf die Fenster und ich sitze dann irgendwann nur mehr am Sessel und sage, also, was mache ich da eigentlich noch? Und die Geräte werden irgendwann, wenn sie miteinander kommunizieren, fragen, was brauchen wir denn überhaupt noch? Ich meine, der sitzt ja nur da.
Um was macht der eigentlich? Der sitzt nur herum.
Wenn das Gerät selber in die Ladestation fährt, dann braucht es mich gar nicht mehr. Also ich bin ja, und wir Menschen streben aber mit jeder Erfindung, versuchen wir ja Arbeit loszuwerden. Wir haben ja das große Paradox in der Gesellschaft, dass wir allen Arbeit geben wollen, aber jeden Tag Dinge erfinden, die Arbeit wegnehmen. Das ist ja völlig absurd. Wir reden von Vollbeschäftigung und ich muss immer lachen, wenn ich in Online-Magazinen oder Online-Zeitungen lese, da geht es über Vollbeschäftigung und die Arbeit für alle und so weiter und darunter sind wieder 5 technische Produkte, wo man denkt, super, da brauche ich jetzt keine Putzfrau mehr, da brauche ich muss ich mal zum Autowaschen nicht mehr gehen, da muss ich das und das und jenes nicht mehr machen. Da gibt es eine automatische Homepage, mein Webmaster kann ich auch gleich kündigen. So, das ist relativ interessant. Also wir streben
anscheinend. Möchte Klaus auf einen Moment in deiner Rede ganz kurz hinweisen, auf einen Punkt deiner Rede, dass ein Kabarettist, nachdem er 1,5 Jahre lang nicht arbeiten durfte, es als Erleichterung empfindet, ich brauche keine Putzfrau mehr. Ich glaube, dass das ein Problem ist, das viele Menschen haben, dass sie immer noch eine Putzfrau brauchen.
Ja, stimmt. Das war eine sehr dekadente Formulierung. Okay, ja.
Aber ist nicht auch das?
Das ist aber auch interessant. Das ist ein interessanter Gedanke. Es gibt heute sogar ein Putzfrau-Shaming. Über das müsste man einmal auch reden, weil ich kenne viele Leute, nicht viele, aber ein paar Leute, die haben eine Putzfrau einmal im Monat, alle 2 Wochen oder so weiter. Aber man darf das offiziell nicht sagen. Also ich bezahle dir deswegen nicht schlecht. Du hast ja auch Angestellte. Aber wenn man heutzutage über eine Reinigungskraft, also Putzfrau ist eh schon wieder politisch nicht korrekt, man müsste sagen Putzmensch, weil es kann ja auch ein Mann sein, der bei uns reinigt. Aber warum gibt es ein Reinigungskraft-Shaming? Warum darf man eigentlich nicht jemanden bezahlen dafür, dass er zu Hause, weil er macht es gründlicher und besser, sauber und verdient damit seinen Unterhalt?
Ja, weil das hat mit dem Fleiß zu tun, was ich vorher gesagt habe. Es hat mit der Manie zu tun, dass wir nur dann ein anerkannter Mensch sind, wenn wir gleichzeitig 3 Kinder großziehen, sei es jetzt Mann oder Frau. Natürlich wird das immer noch mehr den Frauen umgehängt. Gleichzeitig aber einen Top-Posten im Job haben, einen Segelschein haben, ein Wochenendhaus haben, Tomaten züchten am Balkon, uns mit dem Wein auskennen und noch 18 verschiedene Dinge machen, weil es aber eben genau dazu, weil es, wenn du sagst, ich habe eine Putzfrau, heißt es ja, du faule Sau putzt nicht.
Aber genau dafür brauchen wir elektronische Geräte, die mehr und mehr Arbeit übernehmen, so wie gesagt in der Digitalisierung, die unsere Arbeit schneller, besser machen als zuvor. Und somit können wir irgendwann einmal sagen, mein Laptop hat ADHS.
Das ist ein schöner Gedanke, mal so eine Selbsthilfegruppe, wo 7 Laptops im Kreis sitzen, die ein ADHS-Problem besprechen.
Ja, das sind 7 Laptops von Blümel, die das Problem haben, sie werden immer verleugnet. Mein Besitzer verleugnet mich die ganze Zeit.
Das sind die geschredderten Laptops und die haben ein HDD-Problem.
Nein, das stehen aber dann 7 Kinder wegen im Halbkreis, in denen das... Es ist ja auch heutzutage interessant, dass auch, wir haben eine gewisse Genussfeindlichkeit, ich finde das Thema ist ja so vielschichtig. Es ist ja heutzutage alles Arbeit zum Beispiel, alles wie das Arbeit. Es gibt ja heutzutage Erziehungsarbeit, Trauerarbeit, Beziehungsarbeit. Ich fürchte, es gibt sogar Trägheitsarbeit. Im Prinzip müsstest du an allem, hängt irgendwie dieser Leistungsgedanke, ich muss was tun.
Alle haben so viel Stress, dass wir eine Trägheitsoptimierung brauchen.
Ja. Wir brauchen eine Trägheitsoptimierung, ist auch ein schöner Titel.
Genuss.
Wir brauchen Genuss, eine Trägheitsoptimierung, ist ein guter Titel, ja?
Genuss ist ein wichtiger, wir brauchen eine Trägheitsoptimierung. Genuss ist ein wichtiges Thema, weil im Studium geht es ganz viel um Genussaufschub. Es wäre viel schöner, dass du essen gehst, als dass du dich vor das Lehrbuch setzt, das dich zwar interessiert, aber da denkst du, noch 2 Stunden lernen. Und Genussaufschub ist ja auch stark gekoppelt, wie wir bei uns zu Hause sagen. Ist bei uns da stark gekoppelt, der Genussausschub an Erfolg. Und je mehr Leistung, desto mehr Genussausschub, desto weniger Genuss.
Du siehst, der Oma hat auch eine Putzfrau, sonst könnte...
Du meinst, und die spricht wie ein Mann.
Ja. Genussaufschub ist überhaupt ein gutes...
Das ist von der Wirtschaft impliziert, weil...
Ein Freund von mir, Genussaufschub, macht tatsächlich, bestellt sich was zum Essen. Du siehst schon, wie ihm das Wasser im Mund zusammenrinnt, wenn die das Schnitzel bringen. Und er fängt erst zum Essen an, wenn alle anderen schon bei der Hälfte sind. Wirklich. Er wartet und ich sage immer, wieso isst er nicht? Na, ich freue mich noch drauf.
Ich esse erst, wenn es grauslich ist.
Das ist ja cool.
Ich esse erst, wenn es faul ist.
Da ist aber die Logik der Wirtschaft doch immer gewesen, genieße jetzt, bezahle später. Es wurde uns ja jahrelang allen Menschen, sie brauchen gar nichts mehr leisten, sie können jetzt schon den Genuss herholen, ja, und dann irgendwann in 40 Jahren die Schuldnerberatungen erfreuen sich dieser Kundschaft, das Ganze finanzieren. Das war ja natürlich auch ein großer Gedanke, der immer...
Aber jetzt habe ich leider falsch gemacht. Entschuldigung, und wir heißen alles außer Corona, aber findet ihr nicht, dass die Lockdowns der größte Genussaufschub der Menschheit waren?
Ja.
Weil das war ja eindeutig, verzichte auf das, was dir Spaß macht, damit es dir später wieder gut geht. Es würde jetzt viel mehr Spaß machen, Party zu machen, aber wenn du den Genuss jetzt durchziehst, dann geht's dir vielleicht schlecht. Genussaufschub, schiebe auf und wir haben es gemacht und hoffen, dass sich's ausgezahlt hat.
Ja, insofern steht uns dafür, ja wirklich
dass die Inzidenz so stark fällt. Macht das eure Laune nicht besser? Entschuldigt. Corona muss.
Aber ich glaube, dass sie verrechnet haben.
Glaubst
du? Ja. Ich glaube, die haben sich verzählt. Es geht so schnell, dass ich glaube, sie haben sich verzählt.
Das wäre total schön, wenn das wirklich
stimmt. Vielleicht gibt es der Blümel immer jeden Tag bekannt.
Alles am Rechner vom
Blümel. Es gibt ja auch, Entschuldigung, ich wollte noch beim Fleiß bleiben, ich will nicht über Corona reden, wir heißen alles außer Corona und die Leute sind immer dankbar, wenn wir Corona meiden. Ich glaube auch, dass Tiere zum Beispiel ein falsches Image haben. Man sagt immer fleißige Biene und der faule Esel. Und da gab es einmal eine Dokumentation im Schweizer Fernsehen, fand ich sehr interessant, da ging es eigentlich fast umgekehrt. Heutzutage ein Esel muss extrem viel hackeln, der muss unglaublich viel hackeln. Die Biene in Wahrheit ist schon fleißig, aber sie macht nur das, was sie machen muss. Das ist auch ein Selbstschutz. Wenn sie zu fleißig wäre, dann würde sie früher gefressen werden. Also sie, wenn sie zu viel...
Von Blume zu Blume.
Ja.
Amüsiert sich den ganzen Tag.
Den ganzen Tag, richtig.
Er hat jeden Tag ein perfektes Sexualleben.
Ja. Und der Esel muss einfach machen, was ihm angeschafft wird.
Ja, der geht dauernd auf irgendeinen tibetanischen Berg auf mit irgendwelchen Sherpas, wegen irgendwelchen Touristen, die mit der Raucherlunge den K2 besteigen wollen. Der hat es viel schwerer, der Esel, wird aber trotzdem als Frau. Wisst ihr, apropos Tiere, was so schön war, ich glaube sogar irgendein Kabarettist hat es mal auf der Bühne erwähnt, es gab ja wirklich mal in einer Universitätsdokumentation ist der schöne Satz gefallen, es gibt ein Faultier, das kann eine Faultierart, die kann den Kreislauf so weit runterfahren, das ist, und dann hat er gesagt in dieser Dokumentation, dass es aus Versehen verstorben ist.
Ja, wunderbar.
Das könnte mir
auch passieren auf der Couch.
Ich stell dir das mal vor. Ja. Du fährst deine Systeme, du fährst es so runter, dass du plötzlich da denkst, jetzt soll ich mich nochmal hochfahren.
Da kann man echt glücklich sein, dass so manch faule Sau unter uns keinen direkten Zugriff auf unser vegetatives Nervensystem haben.
Ah ja, und noch ein Beispiel möchte ich sagen wegen Faulheit, dass wir gerne Faulheit nicht nur an Roboter auslagern. Der beste Werbeslogan der letzten 20 Jahre, der auch die größten Krisen gebracht hat, ist ja, lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Das war ja der so, da haben die Leute doch, ich möchte nichts mehr tun, das ist super, da kann ich zu Hause am Sofa sitzen und du bei Meindl European Land bei 12% Verzinsung, steht ja da am Werbeprospekt, da gebe ich mein Geld hin und lass mein Geld für mich arbeiten. Und die letzten zwei großen Finanzblasen sind ja eigentlich aus dem, die Leute jetzt auch aus Kryptowährung, ja, ich kenne ja selber einen lieber Freund von mir, der hat jetzt auch viel Geld da rein, ich wünsche ihm alles Gute, aber ich sehe, jetzt geht das wieder alles runter, ja, aber alle haben die Hoffnung, sie können nichts tun, außer mit drei Klicks das Geld für sich arbeiten lassen. Das heißt, ich möchte die Klammer zu den Kindersendungen schließen. Ich glaube, tief in uns finden wir Faulheit total sympathisch. Uns wird aber dazwischen immer wieder erklärt, wenn du leistest, dann bist du mehr wert. Wenn du Stress hast, bist du gut. Es wird immer die Komponente steht halt bei uns. Ist auch interessant sprachlich, zum Beispiel, dass wir in Österreich, wenn du jemanden kennenlernst, fragst du ja nicht, wie geht es dir, sondern sondern was machst du beruflich? Kommt ganz schnell. In Spanien fragt man die gleiche Floskel, sehr interessant, südländisch. Natürlich fragt man, womit beschäftigst du dich? Was viel weniger Stress auslöst, weil beschäftigen kann ich mich mit vielem. Das muss nicht
unbedingt. Weißt du, was die Perser fragen? Hast du schon was gegessen?
Warum kommst du erst jetzt, habe ich mir gedacht.
Wo warst du so lang? Nein, die Frage in Persisch ist, ob du schon was gegessen hast.
Auch schön.
Ja, im Arabischen sagt man, was ist deine Farbe?
Was ist deine Farbe?
So was ist, wie bist du, was ist deine Stimmung? So was ist deine Farbe?
Das ist aber auch schön.
Ja? Schön, oder?
Ist schön.
Sehr blumig.
Von allen ist das das Schönste. Das ist ein schöner Titel übrigens, finde ich.
Was ist deine Farbe?
Weißt du, was die Wiener fragen? Wieso bist du so ein Trottel?
Übrigens, sehr schöner Werbespot für Wiener, kann man jetzt empfehlen. Zwei Empfehlungen möchte ich abgeben. Unbedingt den Werbespot vom Cabaret Simple mit Nirvarani anschauen. Der ist wirklich sehr schön gedreht über Autofahrer in Wien. Das finde ich sehr lustig. Zweite Empfehlung, es gibt einen Kabarettisten-Podcast, ich habe versprochen, dass ich ihn empfehle, weil ich ihn gut finde, sehr gut sogar von Rudi Schöller, Pension Schöller, der interviewt Kabarettisten über ihren Werdegang und große Empfehlung hiermit. Ich habe jetzt auch mitgemacht, auch Paul Pizzerra, Thomas Lipschitz, viele andere, ihr werdet auch eingeladen. Er macht das sehr liebevoll, ist gut vorbereitet und finde ich toll, schöne Sache.
Sehr gut, sehr gut. Wir freuen uns natürlich, wenn andere Kollegen auch so erfolgreich werden, einmal wie wir in den nächsten Jahren.
Leistungsgedanke.
Wir haben 40 Minuten, 38 Minuten, 39 Minuten ungefähr geplaudert. Es ist die Zeit wie im Flug verflogen. Ich wollte eigentlich etwas machen, was wir das nächste Mal machen. Es gibt ein wunderschönes, wunderbares Buch. Das heißt, What would you do for a fiver? Also was würdest du für 5 Euro machen? Mhm. Und da sind so Fragen drinnen. Über mir, red bitte nicht so lange beim Podcast. Entschuldige, ich habe vergessen, das Handy abzudrehen. Das sind so Fragen, was würde man machen für 10 Euro? Ja? Mhm. Würdest du zum Beispiel in eine Toilette, würdest du für 10 Euro in eine Toilette aufs Toilettpapier Juckpulver geben? Es selber benutzen und dann warten, was die nächste Person tut. Also so heraus. Das geht bis, diese Fragen möchte ich euch stellen, das geht bis 500.000 Euro.
Aber ich verstehe die Frage nicht. Ich gehe aufs Klo, du Juckpulver aufs Klopapier benutzt und schau, was die nächste Person mit mir tut.
Ich gebe dir mal 5 Euro, wenn du mir die Frage erklärst. Du, das geht alles so wie die Millionen schon für Arme. Es gibt 100.000 Euro.
Ich glaube, ich bin verlesen.
Ich glaube, ich habe schon den Joker, alle 3 Joker verbraucht nach der zweiten Frage.
Ich suche mir eine lustige Frage, das war vielleicht eine blöde Frage. Ich glaube, ich
bin ja, also das machen wir nächstes Mal.
Ja, das machen wir nächstes Mal, ja. Naja, pass auf einmal. For a tenner, would you put itching powder on a toilet roll, use it yourself and then leave it there for the next person? Ach so, on a toilet roll, also auf die ganze Rolle, ja. Okay. Für 10 Euro.
Das ist ein klassisches Corona-Buch. Das ist irgendwie einem Kabarettist wahrscheinlich eingefallen, der auch keine Auftritte hat. Und
Jake Harris hat das geschrieben. Also diese Fragen ist ein Kapitalismus-Detektor. Für wie viel Geld sind wir bereit, was zu machen? Würdest du für 500.000 Euro nie wieder mit einer Bettdecke
Ja.
Du schlafst immer ohne Bettdecke.
Ja. Ich hab schon vor der Frage Ende vom Link.
500.000 Euro.
So wie geht's für dich? Amputation hätte ich auch ja gesagt. Das ist mir
Würdest du für 1 Million Euro in unserem Podcast einfach 40 Minuten nichts sagen?
Nein, dann nein, das geht nicht. Das ist ein Tabu. Ja. Das ist ein Tabu. Darf ich was Größtes zum Schluss sagen vom, da sage ich, was Tröstendes habe ich gelesen.
Herr Klaus, sag du mal was.
Voll vergessen, ja, bitte.
Vom Piet Klocke, was Tröstendes. Wer gegen den Uhrzeigersinn lebt, wird jünger.
Ja, das ist gut.
Ja, ist nicht wahnsinnig toll, aber das habe ich vorher.
Das ist nicht wahnsinnig toll. Hast du was Tröstendes, Omar?
Ich habe nichts Tröstendes. Wer mit dem Uhrzeigersinn lebt, wird älter, meine Damen und Herren.
Ja, und ich habe auch was Tröstendes, wer keinen Uhrzeiger hat, weiß nie, wie spät es ist. Wir verabschieden uns herzlichst und danken fürs Zuhören. Es verabschieden sich Omar Sarsa.
Schönen Nachmittag nach Wien.
Klaus Eckel.
Ja, schönen guten Abend aus Niederösterreich.
Und Michael Nemrani wünscht einen schönen Vormittag. Alles Liebe. Bis bald.